Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Willkommen bei unserer Bonusreihe mit Akademiegesprächen. Regelmäßig werden wir mit WissenschaftlerInnen der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Aspekte der Weimarer Republik und mögliche Bezüge zur heutigen Situation erörtern und sie auch zu den Beobachtungen aus unserer Zeitungslektüre befragen.
Für diese Folge sprachen wir mit dem Ozeanologen und Klimaforscher Professor Dr. Mujib Latif. Er ist Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg sowie Seniorprofessor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Wir wollten mit ihm einen Blick in die Geschichte der Klimaforschung werfen. Seine Reaktion auf die Zeitungsartikel unseres Podcasts, die sich mit der Endlichkeit und den Bedrohungen der natürlichen Lebensgrundlagen beschäftigen, einfangen, um dann natürlich wieder im Jetzt und in der Zukunft anzukommen. Zunächst erläuterte er, wie die Klimaforschung einen Blick in die Geschichte der Erde werfen kann, der weit in die Zeit zurückreicht, lange bevor es Klimadaten oder schriftliche Zeugnisse gab.
Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Am weitesten zurück kommen wir mit Eisbohrungen in der Antarktis. Dort können wir also ungefähr 800.000 Jahre zurückblicken. Wie funktioniert das? Wir bohren im Eis, holen solche Eiskerne raus. Da sind Luftbläschen eingeschlossen. Die können wir datieren und natürlich auch analysieren. Und da wissen wir sehr gut Bescheid über die Zusammensetzung der Luft im Laufe der Jahrhunderttausende. Und anhand dieser Eisbohrung können wir eben auch die Temperatur vor Ort rekonstruieren. Und dann haben wir sowohl das CO2 zum Beispiel, das ja ein wichtiges Gas bei der Klimaerwärmung ist, und auch die Temperatur. Und dann können wir die heutigen Verhältnisse vergleichen mit dem, was so in der Erdgeschichte passiert ist.
Auch wenn dies mittlerweile zur Genüge bekannt sein dürfte, denn wir haben
schon lange, lange, seit vielen, vielen Jahrzehnten kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
Haben wir dennoch gefragt, was die Forschung an den Ergebnissen der Eiskernbohrungen bis in die heutigen Tage abliest?
Wir sehen ganz deutlich, dass die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten total außergewöhnlich gewesen ist. Wenn wir zum Beispiel den Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre uns ansehen, insbesondere von CO2, wir haben heute einen Wert, den hat das noch nie gegeben, wahrscheinlich seit einigen Millionen Jahren. Das heißt also, im Prinzip sind wir schon in einer Welt, die wir bis jetzt als Menschheit gar nicht gekannt haben. Und wir sehen eben auch, dass die Temperatur in einem Maße angestiegen ist, wie es vorher noch nicht der Fall gewesen ist.
Aber ab wann haben wir eigentlich kein Erkenntnisproblem mehr? Wir baten Herrn Latif, von den Pionieren der Klimaforschung zu erzählen, und waren gespannt, ob auch schon in den Jahren der Weimarer Republik, in der Zeit also unseres Podcasts, zu Klima und Erderwärmung geforscht wurde. Doch es ging sogar noch weiter zurück.
Auf jeden Fall sollten wir den Großmathematiker Fourier kennen. Der hat sich nämlich damals vor 200 Jahren ziemlich genau schon Gedanken darüber gemacht, warum es bei uns auf der Erdoberfläche eigentlich so warm ist. Und er dachte dann tatsächlich, da muss noch irgendetwas sein, was er nicht genauer beschreiben konnte. Da muss noch etwas sein, was die Erdoberfläche warm hält, weil alleine anhand der einfallenden Sonnenstrahlung und der ausgehenden Infrarotstrahlung konnte es nicht so warm bei uns auf der Oberfläche sein. Und wie wir heute wissen, ist es dieser berühmte Treibhauseffekt. Und dann ungefähr 30 Jahre später hat eine Frau erstmals den experimentellen Beweis erbracht, dass ein Gas namens CO2, also Kohlendioxid, tatsächlich die Atmosphäre aufheizt. Und sie hat damals schon postuliert, wenn der CO2-Gehalt der Luft extrem ansteigt, dass es dann hier sehr, sehr warm werden würde. Und diese Frau hieß Eunice Futi, war eine amerikanische Wissenschaftlerin. Im Jahr 1896 hat ein Wissenschaftler namens Svante Arrhenius eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Er meinte eben CO2, also Kohlendioxid, aber damals hat man eben von Kohlensäure gesprochen. Und er hat die ersten quantitativen Berechnungen tatsächlich durchgeführt zum Einfluss des CO2s auf die Erdtemperatur. Und man muss sich das mal vorstellen. Das war vor über 100 Jahren. Damals gab es ja keine Computer. Es gab natürlich auch keine Satelliten, kaum Daten. Und trotzdem hat er das gemacht. Wie konnte er das tun? Weil es Physik ist. Und Physik kann man ausdrücken in Form mathematischer Gleichung. Und wenn man die hinreichend vereinfacht, dann kann man sie auch tatsächlich mit Papier und Bleistift lösen, so wie wir es aus der Schule auch kennen, zum Beispiel bei einer quadratischen Gleichung. Das hat er gemacht. Und seine Berechnungen gelten im Prinzip heute noch. Sie liegen zwar am oberen Rand der heutigen Computermodelle, aber hat damals schon selbst spekuliert, dass er wahrscheinlich etwas hochgelegen war und konnte es aber nicht zeigen, weil er die Daten einfach nicht hatte.
Nun sah allerdings Arrhenius die Erwärmung nicht als Gefahr. Er hoffte sogar auf, Zitat, gleichmäßigere und bessere klimatische Verhältnisse und höhere Ernteerträge, Zitat Ende. Die Einsicht kam also später.
Sven Arrhenius hat so sinngemäß geschrieben, er war ja Schwede, es würde ihn erlauben, unter einem wärmeren Himmel zu leben. Also damals hat man so die Brisanz der Klimaerwärmung noch nicht wahrgenommen. Der erste war Hermann Flohn, ein deutscher Meteorologe, der im Jahr 1941 in seiner Habilitationsschrift schon darauf hingewiesen hat, dass die Erwärmung, die man damals schon ganz leicht gesehen hat, zu einem großen Problem werden könnte, zu einem Menschheitsthema. Das hat er damals schon gesehen, vor über einem halben Jahrhundert. Und das ist wirklich unglaublich, dass er diese Weitsicht gehabt hat. Und alles, was er damals gesagt hat, ist letzten Endes jetzt auch eingetreten, diese Dramatik der Klimaerwärmung und dass es eben doch die Menschheit vor enorme Probleme stellen würde. Damals gab es schon eine Erwärmung. Svante Arrhenius hatte ja schon davor berechnet, dass es eine Erwärmung geben muss, in dem Maße, wie das CO2 ansteigt. CO2 ist angestiegen, zwar leicht, wir reden ja jetzt über das Jahr 1941, und auch die Temperatur war schon leicht angestiegen. Und er hat einfach dann gesagt, anhand physikalischer Überlegung, wenn das so weitergeht, dann würde das wirklich eine Menschheitsfrage werden. Und so ist es gekommen. Er konnte natürlich damals nicht ahnen, dass das CO2 immer weiter ansteigen würde, aber er hat es befürchtet.
Wir sind ja bei unserer Zeitungslektüre mit 100-jähriger Verspätung immer wieder verblüfft, wie oft das Thema der Energiewirtschaft, der Sonnenenergie vorkommt. Bevor wir zu diesen auch heute noch oder wieder zukunftsweisenden Themen kamen, fragten wir zu einem Artikel, der in eine andere Richtung wies und eine kommende Eiszeit voraussah.
Das Problem ist natürlich, dass es kurzfristige Schwankungen gibt. Es gibt mal Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, da ziehen sich die Gletscher zurück, aber dann gibt es auch mal Jahrzehnte, wo sie vielleicht vorstoßen. Und damals war ja der menschliche Effekt auf das Klima relativ gering, sodass man im Wesentlichen mit diesen natürlichen Schwankungen zu tun hatte. Und man hat dann einfach extrapoliert, sozusagen anhand kurzer Zeiträume, wie die Entwicklung weitergeht. Und das darf man eben gerade bei solchen chaotischen Systemen nicht tun. Insbesondere sind ja dann tatsächlich die menschlichen Emissionen so stark angewachsen, dass die natürlichen Schwankungen gewisserweise in den Hintergrund getreten sind. Und jetzt ist fast alles, was wir sehen in den letzten Jahrzehnten, tatsächlich menschlichen Ursprungs.
Zur Ehrenrettung der Klimaforscher 1923 führte Herr Latif allerdings aus, dass eine allgemeine Definition dessen, was als Klima in Abgrenzung zum Alltagsphänomen Wetter verstanden wird, erst später festgelegt wurde.
Die Definition des Klimas ist erst vor einigen Jahrzehnten letzten Endes festgelegt worden von der Weltmeteorologieorganisation. Und man sagt eben, Klima ist definiert als das Wetter gemittelt über 30 Jahre. Eine Klimaänderung erfordert also mehr als 30 Jahre. Also dann müssen Sie zumindest zwei 30-Jahres-Perioden haben. 60 Jahre, um überhaupt zu bewerten, ob es eine Klimaänderung gibt oder nicht.
Wir sind ja in den letzten Jahren auf Berichte über das Gezeitenkraftwerk Husum, über Versuche mit Geothermie, über Windräder nach dem Flettner-Prinzip, neue Sonnenenergiekollektoren etc. etc. gestoßen. Die Stoßrichtungen in der Innovation waren also alle da. Und man wundert sich, warum sich diese Wege nicht durchgesetzt haben.
Tatsächlich hat ein Chemiker, späterer Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald, darauf hingewiesen, dass dauerndes Wirtschaften, so hat er sich ausgedrückt, nur über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich ist. Er hat davon gesprochen, dass wir es einem glücklichen Umstand zu verdanken haben, der darin besteht, dass wir die fossilen Brennmaterialien, so hat er das genannt, unter der Erde gefunden haben. Und er hat ihm gesagt, dieses Material wird sich aufbrauchen, dauerndes Wirtschaften ist allein über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich. Das war tatsächlich vor über 100 Jahren, veröffentlicht in einem Buch übrigens, das 1912 erschienen ist. Und das Buch heißt Der energetische Imperativ. Und warum hat das so lange gedauert? Weil einfach man zwar wusste, dass die Sonne sehr viel Energie auf die Erde strahlt, aber man wusste nicht genau, wie soll man das eigentlich nutzen. Und diese Entwicklung ist es in den letzten Jahrzehnten vorangeschritten. Ich möchte daran erinnern, unser erstes Windrad beispielsweise, Wind ist ja letzten Endes auch durch die Sonne angetrieben. Der Grovian, ja, das war ja eine Katastrophe, hat auch nicht lange Bestand gehabt. Grovian heißt übrigens großes Wind oder große Windanlage. Und aber wenn man mal sieht, wie schnell die Entwicklung gegangen ist, was die heutigen Windkrafträder zu leisten imstande sind, wenn wir sehen, was für ein Siegeszug die Sonnenenergie jetzt in den letzten Jahrzehnten hatte, dann denke ich, werden wir uns noch wundern in einigen Jahren, wie schnell doch der Ausbau der erneuerbaren Energien vonstatten geht.
Wir können ja mit unserem Podcast vielfältig belegen, dass die Suche nach nachhaltigen Energiequellen gekoppelt war an das Bewusstsein davon, dass die Ressourcen endlich sind, die fossilen Brennstoffe aufgebraucht werden. In einem Artikel, der am 16. September an dieser Stelle lief, konstatierte der Autor, dass die Eisenvorräte aufgebraucht sein würden und Eisen zum Luxusgut werden könnte. Seine Antwort auf die erwartete Ressourcenkrise ist ernüchternd simpel. Die nachfolgenden Generationen werden das schon regeln. Diese Verschiebung der Verantwortung in die Zukunft lässt sich auch heutzutage bei der Debatte um den Klimawandel beobachten. Es scheint also so, als ob die Menschheit nicht besonders lernfähig ist.
Ja, es sieht fast so aus, als wenn wir nichts dazugelernt hätten. Auf den Punkt gebracht hat es 1972 einerseits der Club of Rome mit die Grenzen des Wachstums. Damals hat man eben schon gesehen, dass dieser Ressourcenverbrauch nicht gut gehen kann. Also wir leben ja auf Kosten der nachfolgenden Generation, wenn die mehr von dem Planeten wie reproduzieren kann. Deswegen müssen wir auf jeden Fall in eine Kreislaufwirtschaft kommen, weil unsere Ressourcen auf der Erde sind halt endlich. Das ist jetzt irgendwie kein Pessimismus, sondern das ist einfach die Realität. 1972 war aber auch ein ganz besonderes Jahr. Damals fand auch die erste Weltumweltkonferenz unter dem Dach der Vereinten Nationen statt in Stockholm. Deswegen spricht man heute kurz von der sogenannten Stockholm-Konferenz. Und damals hatte man eben die Zeichen der Zeit erkannt und der Mensch, der die Eröffnungsrede gehalten hatte, das war ein kanadischer Diplomat und hatte eben damals die Frage aufgeworfen in seiner Eröffnungsrede, ob es denn unrealistisch sei, dass die Menschen weise genug sind, das zu tun, was sie für ihr eigenes Wohlergehen tun müssten. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das als rhetorische Frage gemeint hatte oder ob er die Frage ernst gemeint hatte, aber ich glaube, retrospektiv müssen wir uns diese Frage wirklich stellen. Sind wir eigentlich weise genug, das zu tun, was wir für unser Wohlergehen tun müssen?
Jetzt wollen wir noch mindestens 9 Jahre mit dem Podcast weitermachen, blicken also in die Zukunft. Insofern wollten wir das so nicht stehen lassen. Zum Glück kann ja noch ein Wendepunkt kommen.
Die Studie Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome, die übrigens von der VW-Stiftung finanziert worden war, damals mit 1 Million D-Mark, hat natürlich zu einem Umdenken geführt, und zwar in dem Sinne, dass man zum ersten Mal erkannt hat, dass wir ja in gewisser Weise auf Kollisionskurs mit der Erde sind. Das hat ja dann auch alle möglichen Konferenzen nach sich gezogen, unter anderem auch die Stockholm-Konferenz, die im gleichen Jahr stattgefunden hat. Und ich glaube, inzwischen weiß jeder und jede, worum es eigentlich geht. Wir sehen ja auch Innovationen, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Es ist also möglich, anders auf diesem Planeten zu leben. Aber wir sehen eben auf der anderen Seite auch, dass die alten Technologien, zum Beispiel Kohleverstromung oder auch der Verbrauch von Öl, immer noch rapide ansteigen und dass es sozusagen diesen Wendepunkt immer noch nicht gibt, obwohl wir positive Zeichen sehen. Und meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass sich die neuen Technologien, die sauberen Technologien, die nachhaltigen Technologien dann doch durchsetzen am Ende des Tages, und zwar schnell durchsetzen, weil je mehr installiert wird von diesen Technologien, umso billiger werden sie und umso schneller, glaube ich, werden die Menschen erkennen, dass sie nicht nur nützlich, sondern auch bezahlbar sind, weil eigentlich wollen doch alle in die Nachhaltigkeit investieren. Sie tun es meistens nicht, weil es dann vielleicht auch zu teuer ist. Aber daran müssen wir arbeiten. Ich sage immer, neue Technologie muss nützlich und bezahlbar sein.
Und da wir ein Akademie-Podcast sind, befragten wir Professor Latif auch zu der Rolle der Akademie auf dem Weg zu einer besseren Zukunft. Die schon genannten frühen Klimaforscher von vor 100, 200 Jahren waren ja allesamt Mitglieder an Akademien.
In der Tat waren vor 100, 200 Jahren die Wissenschaftsakademien die Orte, wo wirklich bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt wurden. Also zum Beispiel so einer wie Charles Darwin, ja, seine Ergebnisse dort vorgestellt, oder Isaac Newton, einer der großen Physiker seiner damaligen Zeit. Die Forschungslandschaft hat sich geändert. Das heißt also, inzwischen werden Forschungen vor allen Dingen an den Universitäten, an Forschungsinstituten und so weiter durchgeführt. Akademien können hier aber einen Beitrag leisten, indem sie, und das gilt insbesondere für die Hamburger Akademie, interdisziplinär arbeiten können. Hier kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ganz unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen und können tatsächlich aus dieser Stärke, aus dieser Diversität heraus brennende Fragen adressieren, mögliche zukünftige Fragen vielleicht auch voraussehen. Und das ist wirklich ein ganz großes Fund, mit dem die Akademie hier in Hamburg wuchern kann. Und was ganz wichtig ist, sie kann die Verbindung nicht nur zwischen den Wissenschaften herstellen, sondern auch die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Nun sind die Aufgaben, vor denen unsere Gesellschaft steht, noch weitreichender als die Rettung der Erde vor der Klimakatastrophe, als ob das nicht schon genug wäre. Vielerorts und tendenziell sind die demokratischen und liberalen Verfassungen unter Druck. Im letzten Gespräch mit Professor Borg ging es ja bereits um die Zeit nach 1933, als die jüdischen ForscherInnen entlassen und dann vertrieben oder umgebracht wurden. Den erneut drohenden antidemokratischen Tendenzen sollten wir uns alle und besonders auch die Akademie entgegenstemmen.
Wichtig wäre tatsächlich, dass wir den Tendenzen, die heute ja offensichtlich sind, uns widersetzen, die Demokratie abzuschaffen, die Freiheit abzuschaffen. Und insofern kann man jetzt Wissenschaft nicht losgelöst betrachten von den gesellschaftlichen Entwicklungen. Wissenschaft ist Teil der Gesellschaft. Eine freie Gesellschaft ermöglicht freie Wissenschaft. Eine unfreie Gesellschaft wird letzten Endes die Wissenschaft in der einen oder anderen Art und Weise Beschränkungen auferlegen. Deswegen ist jetzt die Zeit, gegen diese Tendenzen anzugehen, die eben versuchen, unseren Staat zu unterhöhlen und die Institution letzten Endes zu schädigen oder vielleicht sogar abzuschaffen.
Ein herzliches Dankeschön an Herrn Professor Latif, dass er sich die Zeit für diese Aufzeichnung genommen hat. Auf den Webseiten der Akademie der Wissenschaften und in den Shownotes finden Sie die besprochenen Folgen von Auf den Tag genau verlinkt und weitere Informationen zu den erwähnten WissenschaftlerInnen.
Wir danken Dagmar Penzlin und Wolfgang Grahler für die Mitarbeit. Bei Auf den Tag genau gibt es heute Nacht schon die nächste Folge. Aber das nächste Akademiegespräch ist auch schon in der Mache. Bis dann!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.